Guten Morgen miteinander. Ich freue mich und auch das Vreni freut sich, wieder mal bei euch zu sein. Ich weiss nicht, wer es sieht und wer es kennt. Es sind Dürers Hände in Stahl gegossen. Das ist ein weltbekanntes Kunstwerk, das im Museum in Wien anzuschauen ist. Und das hat seine Geschichte. Es ist lang her. 1980. Wir haben damals eine Gemeinde aufgebaut in der englischen Kirche in Davos. Und auch SWEF war damals noch jung. Und die englische Kirche und das Kongresszentrum sind ja gerade ineinander zu. Und so haben wir mal einen Mann beobachtet, der uns in Schaukasten studiert hat. Wir sind mit ihm ins Gespräch gekommen und er hat gesagt, dass er Dr. Ostermann ist. Er war Teilnehmer vom WIF, ein sehr bekannter Mann, hat Bücher geschrieben, Vorträge gehalten, war überzeugter Christ gewesen und er war Direktor von der Voestalpine Stahlwerk mit 80'000 Beschäftigten. Wir haben dann gefragt, ob er nicht in einem Jahr, wenn er wieder am WIF sei, könnte in unserer Kirche, gerade wie sie vom Kongresszentrum, während dem WIF Vortrag halten, wo er zu Jesus einlädt. Das hat er dann gemacht. Und es war natürlich schon noch für Davos, auch für die Zeitung in Davos, noch ein Ereignis gewesen, dass so ein Manager bei uns Vortrag hat und zu Jesus einlädt. Damals ist SWIF noch übers Wochenende gegangen und ich hatte in dieser Kirche am Sonntagmorgen gepredigt. Ich habe predigt über den reichen Mann, der zu Jesus kommt. Das wollen wir dann heute Morgen anschauen wollen. Und wir haben ihn und seine Frau am Sonntagnachmittag zu uns zum Kaffee eingeladen. Und wir erinnern uns noch sehr gut, das waren spannende zwei Stunden, etwa, wo wir miteinander geredet haben. Ihm hat die Predigt gar nicht gepasst. Wir haben dann diskutiert und ich habe gesagt, Herr Ostermann, dreimal steht der Bericht in der Bibel. Matthäus, Markus, Lukas. Und zwar in voller Länge. Das muss Jesus ganz wichtig sein, dass er das so gesagt hat. Und auch denen, die die Bibel nachher überliefert haben, dass es dreimal geschrieben ist. Was machen sie denn mit einem so einem Text? Und dann, das vergiss ich nicht mehr, sagt er, über einen solchen Text predigt man nicht. Ist wenigstens ehrlich. Das ist Format. Er hat gesagt, ich will das nicht an mich heranlassen. Ich gehe nicht darauf ein. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch 40 Jahre, über 40 Jahre nicht mehr darüber predigt. Aber das Jahr tue ich es wieder. Und da tue ich es auch wieder und ich tue es mit Überzeugung. Denn ich glaube, wir müssen darüber reden. Und so lese ich den gleichen Text wie damals, Markus 10, ab Vers 17. Als er weiterziehen wollte, also Jesus, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte, guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Fragte Jesus. Nur Gott allein ist gut. Aber du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussagen machen. Du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort. Denn er war sehr reich. Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Darüber waren sie erstaunt. Aber Jesus wiederholte, meine Lieben, es ist sehr schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Die Jünger waren bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragte sie. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte, menschlich gesehen ist das unmöglich. Aber nicht bei Gott. Bei Gott ist alles möglich. Da fragen wir uns natürlich zuerst einmal, wer sind denn die Reichen? Und da kommen uns vielleicht so Namen in den Sinn wie Zuckerberg oder Musk oder in der Schweiz Blochers oder so. Einfach die, die Milliarden haben, oder? Und doch merken wir, wir sind auch irgendwie betroffen. Und wenn wir die Zahlen ein bisschen anschauen, ich habe jetzt die neueste Zahl aus dem 2022, dann sieht das etwa so aus. Einfach als zwei Beispiele. Angenommen, wir haben ja kürzlich die Steuererklärung die meisten ausgefüllt. Und dort wisst ihr, was unter Vermögen steht. Statistisch gesehen ist es so, wer bei uns, umgerechnet, 120'000 Franken Vermögen hat, also mit BVG und allem zusammen, 120'000 Franken Vermögen, der gehört zu den 10% reichsten der Welt. Oder etwas anderes. Indien ist der bevölkerungsreichste Staat der Welt. Ist kein Entwicklungsland, sondern Schwellenland, das heisst an der Schwelle zur Industrienation. Und wisst ihr, was ein durchschnittlicher Indier verdient? 180 Franken im Monat. Jetzt kannst du mal überlegen, sind es bei dir 10-mal mehr, 20-mal mehr, 30-mal mehr? Und ich frage dich, gehört man zu den Reichen? Das heisst also, wir sind alle mit dem Text angesprochen. Wir gehören alle zu den Reichsten. Wir können nicht sagen, der Blocher oder irgendjemand, sondern wir sind es. Und wir kommen nicht um den Text herum, dass er uns trifft. Und ich finde das sehr unangenehm. Ich finde das, Jesus so mit dem Mann umgeht, finde ich schwierig, weil es mich betrifft. Wir können natürlich sagen, über das predige ich nicht, das lasse ich nicht an mich hängen. Oder wie wir Schweizer so gerne machen, über Geld reden wir nicht, das haben wir. Wenden wir uns am Text zu. Eben, es ist der Matthäus, der Markus, der Lukas, der uns das berichtet. Und darum wissen wir noch ein bisschen mehr als in dem Text, den ich jetzt gelesen habe. Er ist jung, dieser Mann, er ist erfolgreich. Er hat alles, die ganze Welt vor sich gehabt. Und offenbar war es so ein Typ, der überall voll aufs Ganze machen. Auch bei Gott. Gott, was ist richtig vor dir? Und er hat gehört, Jesus ist der grösste Lehrer im Moment. Zu dem gehe ich, von dem will ich es wissen. Jesus, was muss ich machen, dass vor Gott stimmt, dass ich das ewige Leben habe? Als Jesus sich auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Der rennt zu Jesus. Wirft sich vor Jesus nieder. Und wir fragen uns, wie kommt so ein junger, erfolgreicher, so ein reicher Mensch, der das ganze Leben, alles Schöne vor sich hat, voll glücklich kann sein, kommt auf die Frage nach dem ewigen Leben. Ist nicht so erstaunlich. Wenn wir auch heute so Leute von der Öffentlichkeit anschauen, für Stars, bekannte oder reiche Leute, dann merken wir, wie die oft suchen und nicht finden. es irgendwie leer bleibt. Die einen fahren dann vielleicht die Drogen ab, andere werden medikamentensüchtig, andere wieder vielleicht depressiv oder am Schluss gibt es immer wieder mal Suizid. Wir merken, die Leute suchen und finden sie irgendwie nicht. Ist ihm vielleicht auch so gegangen? Als Jude kennt er eigentlich die Antwort. Er kennt Gottes Ordnungen. Er weiß, was Gott gesagt hat. Wobei Gott geht es ja nicht nur darum, das Böse zu verhindern, sondern er will ja, dass wir das Leben mit Gutem fühlen. Und da ist dann schon das Problem, du kannst immer mehr tun. Und darum ist natürlich die Frage mit Recht, ja, lange das, was ich bis jetzt da habe? Ist das wirklich genug vor Gott? Jesus wiederholt Gebote, die bekannt sind. Jeder Jude kennt die. Und er soll Gott ernst nehmen, er soll Gott suchen. Und er soll das alles nicht nur äußerlich machen. Es ist ja oft Gefahr, auch bei uns, dass das ganze Fromme ist oft einfach ein äußeres Theater. Wenn die Leute in mich hinschauen können. Wo Jesus da die Gebote nennt, sagt der junge Mann, alles okay. Seit Kindheit kenne ich das und mache ich das. Okay, bin ich auf der sicheren Seite, kann ich abhaken, genügt. Kann aufschnaufen, alles okay. Die Juden haben es für möglich gehalten, dass wenn sie Gebote erfüllt haben, dass das langt, dass Gott zufrieden ist. Und haben nicht gemerkt, wie es Gott wirklich gemeint hat. Das war das Anliegen von Jesus, auch in der Bergpredigt vorher schon, dass er es immer wieder verinnerlicht hat und gesagt hat, nein, Moment, die äußere Show lange nicht. Es geht ums Innere, auch ums innere Erfüllen der Gebote. Zum Beispiel, du sollst nicht töten. Das fängt an, wenn du hässig bist, wenn du einem anderen Schlechtes wünschst, wenn du innerlich den anderen umbringst. Dann ist es schon da. Gott schaut auf dein Innere. Dort fängt es an, natürlich im Äußeren, geht es dann weiter. Du sollst nicht Ehe brechen. Dein begehrlicher Blick zum anderen Mann, zur anderen Frau, das fängt in dir an. Der Ehebruch fängt in dir an. Und da wird es natürlich schwierig. Da merken natürlich Menschen, ich will ja schon. Aber ich stolpere über meine eigenen Füße. Ich scheitere an mir selber. Ich komme bei Gott nicht an. Mag sein, dass das der junge Mann auch bewegt hat. Und dann heisst da, Jesus schließt in sein Herz. Ach, wie liebt er Menschen, die es ernst suchen mit Gott. Die wollen auf sein Wort, auf seine Gebote achten. Wohin suchen und er sieht, was aus dem Mann könnte werden. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der junge Mann hat ganz einen Haufen Gutes in seinem Leben. Aber er hat einen Fehler. Sein Herz hängt an dem, was er hat, und nicht an Gott. An seinem Reichtum, an seinem Geld hängt er wirklich. Obwohl er es eigentlich schon will, mit Gott ernst machen. Und das ist das Problem. Jesus hat das schon vorher festgestellt, wir lesen es in der Bergpredigt, Matthäus 6, 21 und 24. Jesus fragt das nicht oder sagt es als Möglichkeit, sondern er stellt einfach fest, Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Punkt. Kannst du darüber diskutieren? Wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Punkt. So ist es. Und dann fährt er wieder im Vers 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Geld. Jesus sagt, Reichtum versklavt. Das ist einfach so. Muss man es abnehmen. Das muss gar nicht unbedingt Geld sein. Das muss vielleicht irgendetwas sein, etwas Materielles, das ich erstrebe. Sei das vielleicht das Auto oder mein eigenes Haus oder was auch immer. Oder ich muss noch unbedingt das Erlebnis machen. Ich muss noch dort in die Ferien können und so weiter. Einfach das, was wir eigentlich im Grunde genommen ehrlicherweise wissen, das ist das, was mich gefangen nimmt. Kleiner Test. Was ist das Erste, was du am Morgen daran denkst, wenn du verwachst? Es gibt ja Leute, die denken lange nichts, weil sie noch müde sind. Und was ist denn das Erste, was du anfängst zu denken? Oder das Abend, bevor du einschläfst, was ist so das Letzte, was dich bewegt und das, was du einfach merkst, das ist eigentlich das Zentrum von meinem Leben, das ist mein Herz. Was ist es? Vielleicht wollen wir schon, dass es Gott wäre oder dass es Jesus ist. Oder was ist es wirklich, wenn du ehrlich bist? Und da haben wir alles Problem. Jesus sagt es ganz offen. Ihr habt das Problem, weil ihr reich seid. Und Jesus kennt uns ja auch, wie der junge Mann, und weiss, wie es bei uns aussieht. Nehmen wir einmal einen Selbsttest. Ich meine, eins ist klar. Jesus lebt. Auch heute, nicht nur damals, sondern auch heute. Wir haben jetzt gerade geopfert. Er ist im Himmel, er kommt wieder durch seinen Geist. Pfingsten feiert man das. Jesus lebt. Ist wirklich da. Und wenn Jesus lebt, kann er ja vor dich, vor dich, vor dich, vor mich einstehen und sagen, hey, verkauf alles, was du hast und verschenk es. Könnt ihr machen, oder? Warum nicht? Er lebt ja. Er kann uns so begegnen. Und jetzt einfach die Frage, wird das auf ein Ja stoßen? Jesus, mach ich. Alles, was ich an. Oder würde das auf ein Nein stoßen, so nach dem Motto, Jesus, gell, darüber reden wir nicht. Könnte ja sein, dass das jetzt gerade jetzt so läuft bei dir. Oder vielleicht heute Nacht oder wann auch immer. Oder vielleicht ist es schon lange etwas, was dich bewegt, weil es Jesus dir schon mal klar gesagt hat. Wir müssen einfach sehen, so hat der Mann das erlebt. Und so könnte es auch bei uns sein, wenn Jesus so vor euch steht und das sagt. Ist schon schwierig, oder? Der Jesus ist manchmal schon sehr schwierig. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Tja, das sagt er auch uns. Weil wir auch zu denen gehören. Wie kommt man mit so einem Textschlag? Wahrscheinlich häufig auch so, wie der junge Mann, oder eben auch nach dem Motto, das lasse ich nicht an mich hin. Fangt jetzt dann schon an. Nach dem Gottesdienst, wenn wir noch zusammenstehen, reden wir über alles Mögliche, aber nicht mehr über das. Wäre peinlich, wäre noch vielleicht schwierig. Dann kommt das Mittagessen, dann Nachmittag, dann machen wir sowieso etwas anderes. Und morgen fragen wir uns, was war jetzt gestern überhaupt in der Predigt? Haben wir es erfolgreich umschifft? Und sind ausgewichen? Und das heisst von ihm, er ging traurig weg, weil er weiß, dass er sich falsch entschieden hat. Dabei kommen wir jetzt erst das Eigentliche, was darum geht. Und komm und folge mir nach. Das war jetzt vorher nur das Hindernis. Das, was weg muss, damit er für Jesus frei wird. Es geht letztlich nicht ums Geld, es geht um Jesus, dass er Jesus nachfolgt. Und Gott will kein Teil des Herz, sagt er genügend oft. Es geht ihm ums Ganz. Ja, Gott ist so gross, dass nur unser Ganzen eigentlich zu ihm passt. Und da bei ihm findet der Mensch zum Leben. Das, was wir vielleicht suchen, in allem Materiellen, im Geld und allem zusammen. Aber wirklich finden, tun wir es nur bei ihm. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bin gekommen, dass er das Leben im Überfluss hat. Nicht im Geld, sondern in mir. Oder wer Durst hat nach Leben, der soll zu mir kommen und trinken. Und so weiter. Das ist bei Jesus und nur bei ihm und ganz bei ihm kann es sein. Man hat immer wieder nach Gründen gesucht, warum er das echt Jesus jetzt von dem Mann so einen ganzen Verzicht fordert. Denn das war sonst nicht so gewesen. Wir lesen ganz offen in Lukas 8 zum Beispiel, Vers 3, dass im Kreis der Jünger von Jesus, die mit ihm gezogen sind, da hat es einen Mann gehabt, es hat auch reiche Frauen darunter gehabt, die mit ihrem Sponsoring ermöglicht haben, dass sie überhaupt leben können. Jesus hat ja nicht einen Beruf ausgeübt und seine Jünger. Fischer waren es mal, aber jetzt sind sie mit Jesus unterwegs gewesen, haben nichts verdient und sie sind unterstützt worden vom Reichtum von diesen Frauen. Steht dort so offen und sonst wäre das nicht gegangen. Die haben nicht alles weggeben, die haben ihr Geld so brauchen. Das war ihr Job, ihre Berufung. Und es gibt im Neuen Testament keine allgemeine Forderung, dass wir alles weggeben müssen. Aber Jesus bleibt dabei. Reiche haben es schwer. Wir haben es schwer. Reiche sind eigentlich arme Leute. Ich weiss nicht, ob ihr mir das abnehmt. Aber oft bin ich richtig froh, dass ich nicht mehr habe. Ich habe oft schon genug Mühe, mit dem, was ich habe, richtig umzugehen. Und die noch viel mehr haben, haben es noch viel schwerer. Und dann braucht Jesus ein extremes Bild. Für einen Reich ist es so schwer, wie ein Kamel durch ein Nadelöhr, das, was ich nicht einmal treffe mit dem Vater, weil ich zu wenig Übung habe, das soll ein Kamel durch. Vielleicht ist es auch noch ein anderes Bild. Damals hat es neben dem Haupttor der Stadt, wo Fuhrwerke ein- und ausgegangen sind, hat es noch ein kleines Türchen gehabt, dass wenn es nachts das grosse Tor zu war und einzelne Leute haben, wie können ein- und raus, dann war das ein kleines Türchen, sogenannt Nadelöhr. Kann auch das gemeint sein, spielt keine Rolle, so ein Kamel ist ein Riesenviech, das geht auch nicht dort durch. Also da kommt man auch nicht raus. Und die Jünger stellen fest, und die haben ja das alles gewusst, was Jesus da davor hat. Die Jünger stellen fest, hey Jesus, geht gar nicht. Der sagt, stimmt, geht eigentlich gar nicht. Aber Gott kann Wunder tun. Der kann das wundermässig Leute durch das Nadelöhr durchkommen, auch wenn sie reich sind. Und jetzt sehe ich da einen Saal voller Leute, solche Wunder. Alle, die irgendwie den Weg durchs Nadelöhr gefunden haben. Menschen, die trotz ihrem Reichtum Gott lieben und zu Jesus gehören. Alles lebendige Wunder, ich finde das toll. Und dann sagt Jesus, dann geht es darum, einen Schatz im Himmel zu haben. Ja, ein interessanter Gedanke. Dort sagt er, dort kannst du jetzt sammeln. Dort kannst du jetzt immer mehr haben. Und sollst du immer mehr haben. Schätze im Himmel. Ich weiss nicht, ob das für euch ein Thema ist. Ein bewusster Gedanke, Ich darf, ich soll, Jesus sagt das so, an der Stelle steht es auch, ich soll Schätze im Himmel sammeln. Das ist übrigens auch ein ganz toller Wechselkurs. Ich habe Vergängliches, wo sowieso nicht bleibt, ich muss dann mal Abschied nehmen, kann ich zu einem tollen Kurs wechseln ins Ewige. Ist eigentlich unvorstellbar, dass Gott auf das eingeht. Ich kann mit Vergänglichem kann ich Ewiges bewirken, Schätze im Himmel sammeln. Jesus sagt das, ich lese Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz einerseits wieder. So geht Schätzsammeln im Himmel. Dabei ist jetzt etwas ganz Wichtiges. Zuerst müssen wir ja wissen, dass das überhaupt unsere Zukunft ist. Dass wir mal im Himmel ankommen. Und dort geht es jetzt nicht darum, dass wir dort ankommen, wegen dem, dass wir alles weggeben oder gute Werke täten oder so. Das lange nicht. Das ist ganz klar. Den Himmel haben wir nur als Geschenk oder wir sind nicht dabei. Als Geschenk, weil Gott die Welt geliebt hat, weil Jesus gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist, weil Jesus am Kreuz gestorben ist und den Frieden mit Gott erkämpft, erwirkt hat, indem dass er die Schuld, meine Schuld, auf sich genommen hat, indem dass er wieder lebt und die Zukunft ermöglicht hat, du verstehst und ich darf auch auferstehen. Das kann ich mit allem, was ich tue, nicht erreichen. Das kann ich nur als Geschenk von Jesus, von Gott annehmen, die Bibel sagt, dem Glauben. Dass ich mein Leben an Jesus binde, nur das ermöglicht mir überhaupt mal im Himmel zu sein. Das ist klar. Und da kann der Reichtum den Weg dazu versperren. Vielleicht ist das auch eine Antwort, dass in unseren Breitengrad unter den Reichen eben so wenig den Weg durchs Nadelöhr findet. Wäre eigentlich eine logische Folge von dem, was Jesus da sagt. Aber schwierig bleibt es auch für die, die den Weg durchs Nadelöhr gefunden haben. Es bleibt schwierig, richtig mit dem Reichtum umzugehen. Da gibt die Bibel auch viel Hilfe. Zum Beispiel leitet der Paulus einen jungen Mitarbeiter an, wie er in diesen Fragen denken und reden soll. Im Brief an Timotheus, 1. Timotheus 6, 8 bis 10 und nachher 17 bis 19. Das wäre jetzt eine neue Predigt. Nicht mehr heute. Ich ziehe einfach ein paar Linien aus dem Text. Deshalb sollen wir zufrieden sein, solange wir genug Nahrung und Kleidung haben. Sicher können wir auch die Wohnung dazu nehmen. Also zufrieden sein, wenn wir das haben, was wir brauchen zum Leben. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in viele dumme und schädliche Wünsche. Sie stürzen sich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang, denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller Übel. Staunen wir, warum das so aussieht. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Ist einfach schwierig. Auch Paulus stellt das fest. Und jetzt geht es weiter im Vers 17. Sag allen, die in dieser Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen. Ist ja überhaupt die Frage. Ich meine, dass ich da lebe, dass ich so reich lebe und nicht irgendwo in Afrika bei den Ärmsten bin. Kann jemand von euch etwas dafür? Ist doch alles Geschenk von Gott. Gibt er mir, damit ich richtig damit umgehe? sag allen, dass sie nicht stolz sind, dass wir jetzt halt zu den Reichen gehören. Da heisst es, wegen Geld, dieses wird schnell vergehen. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Wir sollen uns daran freuen und es genießen. Also, dass Gott uns so beschenkt, ist einfach, ist hammermäßig. Ist einfach so gross. Und er gibt es uns nicht und vergunt es uns nachher. Sondern er gibt es uns und wir sollen einfach sagen, danke Gott, ich weiss nicht warum, aber wir gehören jetzt dazu, wir dürfen es geniessen. Ist schön, ist gut, dürfen wir uns freuen. Und dann sofort weiter fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein und die Bedürftigen großzügig unterstützen. Was Gott ihnen gegeben hat, sollen sie bereitwillig mit anderen teilen. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. So geht es jetzt im Himmel sammeln. Und wenn wir mal so weit sind, dass wir Jesus Antwort geben und sagen, ja, okay, bin parat. Red und zeig mir es. Dann gibt es ja riesig viele Möglichkeiten. Ich denke da vor allem an Christen, die an Jesus glauben, die wir mit ihnen im Himmel sind, die jetzt nicht mehr zu leben haben, die umkommen, die verhungern. Mit Recht ist uns die Ukraine oder auch Gazastreifen und alles, was da läuft, sehr nahe. Aber wisst ihr, die schlimmsten Sachen sind zum Beispiel im Sudan, wo 100'000 am Verhungern sind im Moment. Und darunter gibt es FEGs, wo wir miteinander über den internationalen Bund miteinander verbunden sind. Ich will jetzt nicht Werbung machen, ich will es nur mal als Beispiel brauchen. Es gibt Leute, die uns ganz nahe kommen. Wir sind in Afrika gewesen. Wir wissen, wie elend das kann sein. Und so gibt es so viel, wo Gott uns vielleicht zeigt und sagt, du, da. Da. Wo Jesus hinsteht und unser Herz anfängt zu brennen und wir wissen genau, das ist es. Und dann sind wir bereit. Wenn Jesus so, wie da vor der jungen Mann hinsteht, einfach vor uns hinsteht und sagt, du, dort, du bist reich. Kannst gerne teilen, so wie es da steht. Das wäre eine Möglichkeit, dann mach es. Ich denke, das ist das, was wir Gott vielleicht fast am konkretesten können erleben können. Wir haben in unserer Zeit erlebt, wie Gott Wunder da hat. Zum Beispiel Kranke gesund gemacht. Ganz offensichtlich, medizinisch bestätigt. Wunder, Heilige haben wir erlebt. Wir haben erlebt, wie total kaputte Menschen geheilt worden sind und zu heilen Menschen haben dürfen werden durch Jesus Christus, durch die Kraft von Gott. Aber am meisten, am konkretesten, haben wir das im finanziellen Bereich erlebt. Wunder, das sie einfach umhaut. Ich werde jetzt nicht persönlich sagen, weil es einfach zu persönlich ist zwischen Gott und uns und weil Gott sagt, die linke Hand zählt nicht uns, was die rechte tut. Ich kann euch aber sagen, das ist der grösste und stärkste Erweis, dass Gott lebt, wenn man ihn da herausfordert, indem man hört. Übrigens, der Text geht jetzt gerade weiter. Der Petrus sagt, hey Jesus, wir haben alles aufgegeben für dich und sind für dich jetzt mit dir unterwegs. Also wir haben ja alles verlassen. Was haben wir davon? Und Jesus sagt, 100-mal mehr. Schon in dieser Welt, 100-mal mehr. Und ich sage euch, probiert es. Wenn Jesus euch etwas klar zeigt, geht auf ihn ein, ihr werdet Gott erleben. Er lässt sich nicht lumpen. Es stimmt, was er sagt. Und bitte, bitte macht eins nicht. Wie der junge Mann, der reiche Mann, der traurig weggeht, weil er weiss, ich habe mich falsch entschieden. Es liegt an uns, uns richtig zu entscheiden, wenn Jesus uns diese Frage stellt. Und jeder muss seine Antwort geben, weil Gott auch jedem etwas anderes zeigt. Aber haben wir doch ein Ja und nicht einfach, darüber rede ich nicht, Jesus. Das ist kein Thema für mich. Jesus, du stehst auch für uns und du redest durch dein Wort. Und da wird sehr persönlich und vielleicht auch unangenehm. Ich will es dir einmal mehr sagen. Ich habe mein Leben dir gegeben. Ich will dir folgen. Und dazu gehört auch das, was ich habe. Ich weiss nicht, was du vorhast, aber eins weiss ich, ich will hören. Und will es tun, was du sagst, was du zeigst. Amen.